Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 265. Wie immer mit dabei der Matze. Hallo Matze.
Hallo Peppi, hallo an die Zuhörer.
Was ist dein Highlight dieser Episode?
House of the Dragon Staffel 2.
Okay, dann haben wir unsere Highlights beide ganz am Schluss, wie es scheint. Meins ist Nathan. Und damit kommen wir zu Möge die Macht mit dir sein. Also was ganz anderes als House of the Dragons. Viel realistischer, kein Fantasy-Zeug.
Sondern Science-Fiction.
Genau, Star Wars, oder?
Genau, richtig, Star Wars. Gut erkannt. Nach langer Ankündigung ist Star Wars Outlaws endlich erschienen. Ich habe mich lange drauf gefreut. Ich glaube, den ersten Trailer habe ich im Frühjahr oder Sommer 2023 gesehen. Also ich habe jetzt über ein Jahr mich auf das Spiel gefreut. Kam jetzt nach langer Dürrepause. Im Sommer ist ja wirklich jetzt immer ein großes Sommerloch an Spiele-Releases. Es kommt eigentlich nichts. Die meisten Leute sind in Italien im Urlaub oder sie sind am Badesee und spielen nicht. Bei mir nicht anders, wahrscheinlich bei dir auch nicht anders. Aber trotzdem ist es immer wieder cool, ein schönes Spiel dann an einem trotzdem regnerischen Tag zu haben. Und ich habe mich gefreut, dass Star Wars Outlaws jetzt Ende August, letzte Woche, wir zeichnen gerade Anfang September auf, erschienen ist. Um was geht's? Es geht um eine Diebin, die nennt sich Kay. Die hat ein lustiges, puschliges Tierchen, das ähnlich aussieht wie der Guapo, unser Podcast-Hund hier. Er ist ein kleines Tierchen, das quasi der Sidekick ist. Und den Nix ist ein Er, glaube ich. Den hat man so als Sidekick immer dabei. Es ist nicht die übliche Lichtschwert-Jedi-Geschichte, was ich echt ganz angenehm finde, weil in Jedi Survivor und Jedi Fallen Order, die letzten Spiele von Electronic Arts im Star-Wars-Universum, die waren alle super geil. Ich habe die sehr geliebt, aber das war halt alles ziemlich vieles Lichtschwert-Gefuchtel. Und jetzt spielt man halt einfach so eine dreckige Diebin eigentlich, die einfach versuchen will, im Umfeld des Imperiums und der Rebellen und verschiedenen Syndikaten, die es in dem Spiel gibt, zu überleben. Und leider hat mich das Spiel nicht überzeugt, obwohl ich es wollen, lieben, gerne mochte. Ich möchte es lieben, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie. Ich habe es letzte Woche, zwei Tage vor Release bekommen, weil ich es bei einem Händler bestellt habe, die liefern immer früher. Habe ab Mittwoch gespielt und ich glaube, Samstag habe ich dann schon meinem Schwager geschrieben, der Star Wars-Fan ist. Du, das Spiel ist nichts für mich, willst kaufen? Ja, er kauft. Okay, also hab's ja schon wieder verkauft, ist auch schon in der Post. Warum hat's mir nicht gefallen? Was ist es überhaupt für ein Spiel? Es ist ein Action-Adventure im Star Wars-Universum, wie der Name sagt. Es gibt Raumflugsequenzen, man kann auf Speederbikes durch die Gegend heizen, das heißt, man landet dann auf einem anderen Planeten und muss dann quasi sich irgendwie mit Aufträgen, mit Diebesaufträgen, Klau, Folgendes aus irgendeiner imperialen Basis oder aus einer Huttenbasis, also Jabba the Hutt, die sind quasi die Gefolgschaft oder das Syndikat der Hutten. Dann gibt's Dark Crimson, gibt's noch als und die Pikes, das sind die Syndikatnamen, die es dort gibt. Und je nachdem, welche Missionen man macht, freundet man sich mit einem Syndikat an oder ist quasi verfeindet mit einem Syndikat. Und das ist schon ein Nervfaktor, der mich schon in Far Cry krass genervt hat, was mir damals Far Cry 2, und das ist verdammt lange her, versaut hat. Du fährst irgendwie durch den Dschungel bei Far Cry und das ist hier bei Star Wars Outlaws genauso. Du fährst auf dem Planeten mit deinem Speederbike rum und kommst halt in irgendwie ein feindliches Gebiet. Das zeigt es dir dann kurzfristig an, da bist du aber schon drin und dann wirst du zusammengeballert, angegriffen und sonstiges und denkst dir, oh krass, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ja, Pech gehabt. Und irgendwie habe ich immer so ein komisches Gefühl dabei, wenn ich eine Mission mache, du kannst es quasi nie allen recht machen. Du machst irgendwas und du weißt genau, jetzt dreht dich gerade jemand anders auf den Schlips. Und das fand ich anstrengend. Und um ehrlich zu sein, ich gebe es zu, ich bin ein Noob. Ich habe alles auf easy gestellt. Ich habe die Rätsel auf easy gestellt. Ich habe die Türschloss-Knack-Geschichten auf easy gestellt. Ich habe die Gegnerintelligenz auf easy gestellt. Ich habe mein Health auf Maximum gestellt. Alles an Beihilfen dazu. Und ich war überfordert mit diesem Spiel. Und es liegt aber nicht daran, dass ich unfähig bin. Ich bin sicher jetzt nicht der absolut Oberhammer-Spieler, aber hab doch einige Spiele gespielt. Ich kam mit dem Spiel nicht klar. Du kriegst eine Mission, die immer wieder ist, brich in eine Basis ein. Und das hat mir das Spiel dann komplett versaut. In eine imperiale Basis eindringen. Ich bin erstmal um die Basis rumgelaufen ewig. Dachte mir, wo komme ich denn rein? Du kannst immer so ein bisschen hochklettern über so Felsen, aber nicht wie in Assassin's Creed, dass du eigentlich überall hoch kannst, sondern manchmal kommst du hoch, aber du erkennst nicht wirklich, kann ich da jetzt hoch oder kann ich nicht hoch. Das heißt, du kommst mal 2 Meter einen Felsen hoch, dann kommst du aber bei der nächsten Felsschicht nicht mehr weiter. Das heißt, okay, du weißt, ich bin falsch, musst wieder runter. Dann kommst du irgendwie rein in die Basis und das Schleichen irgendwie, es geht nicht so 100%ig geil von der Hand. Dann bin ich in diese Basis reingeschlichen, hab mir gedacht, ich mache alles schön heimlich irgendwie. Ich lenke die mit meinem Kumpel Nix irgendwie ab. Da kannst du den irgendwie vorschicken. Der tanzt dann vor denen und dann die Soldaten sagen dann, ey, verpiss dich und so. Und du schleichst sie dann von hinten an. Du schlägst die K.O. oder schleichst dich einfach vorbei durch irgendeinen Luftschacht durch. Habe ich alles schön gemacht. Hab dann auch die Schlüssel gefunden, die ich brauchte, um in einen anderen Hangar zu kommen. Ja, dummerweise bin ich dann in ein Loch gefallen und musste wieder außerhalb der Basis spawnen. Also quasi mein Charakter wurde wieder außerhalb der Basis gebeamt und ich musste wieder in die Basis rein. Dachte mir, ey, was ist denn das für ein beschissener Rücksetzpunkt? Naja, und dann ging es weiter, dann war ich in der Basis irgendwie drin. Also das ist jetzt nur wirklich ein Beispiel, das ist mir in unzähligen Basen passiert, nicht in imperialen. Und die entdecken mich, keine Ahnung wie, ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Lösen Alarm aus. Ich habe aber vorher schon einige Alarmschalter deaktiviert, so dass man eigentlich keinen Alarm mehr auslösen kann. Einen habe ich anscheinend übersehen. Und es kommen unendlich Sturmtruppler mit automatischen Gewehren, mit fliegend und weiß
treffen
der Geier
was. Treffen die dann wenigstens auch was im Gegensatz zu in den Filmen?
Bitte?
In den Filmen treffen die ja nie was.
Die treffen hier sehr gut. Vor allem, wenn die dieses riesige Sturmgewehr da haben, dann schießen die dich echt kaputt. Mhm. Und dann habe ich mich da verschanzt in irgendeiner Halle und habe dann versucht zu ballern. Und auch das Ballern, das ist, du hast einen Blaster, der kann Schilde kaputt machen oder hat einen Feuermodus für normale Gegner. Alles in dem Spiel ist irgendwie gut. Schleichen, Klettern, Schießen, Rätsel, aber es ist alles nicht so, dass man sagt, es ist richtig gut. Richtig, richtig wirklich gut. Sondern es wirkt alles so ein bisschen halb gar geil gemacht. Die Grafik ist super, die Atmosphäre und so, dass sich so die Tageszeiten wechseln und die Star Wars Musik und die Wesen und die Welten und die Städte. Bloß das Gameplay hat es mir nicht angetan.
Meinst du, das ist so ein Spiel, das man vielleicht einfach später irgendwann kaufen sollte, weil sich da noch was ändert?
Hat mir auch schon ein Kumpel gesagt, meinst nicht, das wird gepatcht wie Cyberpunk? Sage ich nee, weil Cyberpunk war deswegen nicht gut, weil es so krass viele Bugs hatte und einfach die Missionen nicht funktioniert haben. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, bei Ghost Recon Breakpoint war es so, die haben da sehr viel gepatcht, dass sie das Spieldesign umgepatcht haben. Ich glaube aber, das Spiel hat jetzt schon so seine Fans, die das gut finden. Ich glaube, Ubisoft wird es nicht so umpatchen, dass mir das gefällt.
Also bei Breakpoint war es tatsächlich so, ich habe mir das im Angebot gekauft. Irgendwann, ja. 6 Monate nach Release oder sowas, habe ich das im Angebot gekauft, habe es angespielt und habe mir gedacht, was für eine ausgemachte Scheiße. Hm. Das ist The Division im Dschungel. Hm. Mit dem ganzen Waffenleveln und so weiter und so fort. Und kein Witz. 3 Tage, nachdem ich es gekauft habe, lese ich davon, dass jetzt ein Patch kommt, mit dem du das Waffenleveln abschalten kannst. Dann habe ich das mal gemacht und dann kam nämlich 2 Monate später nochmal ein Patch, wo du wieder deine Kumpels, also das hast du ja quasi alleine gespielt und was ich bei dem vorigen Teil so gefeiert habe, Wildlands, war, dass du ja mit deinem Team zusammenspielst und die koordinieren kannst. Und das gab es bei Breakpoint auch nicht, erst später mit einem Patch. Und das waren wirklich 2 Sachen, wo das Spiel für mich von, ich habe überhaupt kein Interesse an dem Spiel zu, boah, das ist richtig cool und ich zock das von vorne bis hinten durch, sich geändert hat.
Ja, also ich weiß es natürlich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nicht passieren wird, weil, wie gesagt, das Spiel schon seine Fans hat und es finden sicher auch viele gut und wahrscheinlich ist es auch gut. Mir hat es halt einfach nur nicht getaugt. Ich will auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich kann nur sagen, für mich war es wirklich nichts. Leider. Das ist, ja, sehr schade.
Siehst du, und weil ich nichts zum Spielen hatte und mir nicht mehr sicher war, habe ich mir einfach im Angebot nochmal Just Cause 3 gekauft. Das kenne ich schon, das habe ich schon 2 Mal gespielt. Und ich wollte jetzt einfach, weil ich ein bisschen angeschlagen war letzte Woche, einfach irgendwas stupide zocken. Und das ist genau das Richtige, weil das Spiel hat irgendwie eine in Anführungszeichen Handlung, aber es ist einfach nur sinnlos Sachen kaputt machen. Und das ist genau das Richtige für, ich will einfach mal ein bisschen vor der Konsole sitzen und hirnlos vor mich hinspielen.
Verstehe.
Ja, wenn du nichts mehr dazu hast, dann würde ich weitergehen. Und weitergehen heißt in dem Fall, ich habe einen Film geguckt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, euch öfter, wenn ich mir Filme angucke, euch davon zu berichten, weil ich das irgendwie viel zu selten mache. Und diesmal ist es Argyle. Was ein Agentenfilm ist, sage ich jetzt mal. Also grob gesagt, es geht um eine Autorin, Ellie Conway, und die schreibt Bücher über den Agenten Argyle. So James Bond-mäßig.
Aha.
Genau. Und dann gerät sie auf einmal selber in so ein Spionageding rein. Also auf einmal sitzt ihr ein echter Agent gegenüber und entführt sie quasi, weil er ihre Stories braucht. Also die sagen ihr dann, das, was du schreibst in deinen Büchern, passiert so auch in der Realität. Und deswegen müssen wir jetzt quasi wissen, was in dem Buch passiert. Und deswegen, also in dem Buch, das sie gerade schreibt. Und dann sind quasi verschiedene Agenten hinter ihr her, um das Wissen quasi zu bekommen. Lustig ist, Bryce Dallas Howard spielt die Ellie Conway, die Hauptrolle. Das ist die rothaarige Schauspielerin aus den Jurassic World Filmen.
Und die Tochter von Ron Howard, dem Regisseur übrigens.
Ah ja, okay. Mhm. Henry Cavill spielt mit. Der spielt immer, wenn es um den Erzählten, also immer, wenn eine Szene da ist, wo Argyle quasi irgendwas macht, also wo das, was sie als Roman geschrieben hat, quasi im Film dargestellt wird. Also als, wie nennt man das dann, nicht Traum, sondern halt so als Szene, als Darstellung. Dann spielt Henry Cavill den Argyle. Es spielt eine Gastrolle Dua Lipa, die Musikerin. John Cena spielt mit. Bryan Cranston spielt mit. Also es ist schon
großes Star-Aufgebot.
Samuel L. Jackson ist dabei. Auch krass. In einer gar nicht so kleinen Rolle. Also der spielt auch die Hälfte vom Film mit.
Ja. Der war bei Apple TV Plus, der Film, oder? Das ist ein Apple TV Plus Film.
Gibt es den nur bei Apple TV Plus?
Glaub
weiß
schon,
ich ja. Gar nicht mehr, ob ich den im Probeabo gesehen habe oder ob ich den irgendwo anders im Stream gesehen habe.
Ich dachte, ich habe den mal im Apple Store gesehen. Keine Ahnung, vielleicht war es
auch
im Store.
Ich kann aber auch sein, ich dachte, es gäbe den bei Amazon zu kaufen, also zu mieten. Ja, wenn nicht, macht ein Probeabo. Wie soll ich sagen? In Kombination ist der Film. Es ist ein netter Agentenfilm. Er ist nicht so seriös und nimmt sich nicht so ernst wie ein James Bond. Also er ist lustiger.
Mhm.
Er zieht jetzt nichts daraus aus übertriebener Gewaltdarstellung. Klar, es ist ein Agentenfilm, da wird geschossen, da sterben Leute, aber es ist jetzt nicht so, dass man da so viel sieht, sondern auch zart beseitetere, die sich ein Game of Thrones oder sowas, gut, das ist jetzt eine sehr hohe Benchmark, aber also wenn du jetzt mit irgendwelchen Actionfilmen mit Geballer und Blut normalerweise nicht zurechtkommst, da ist der jetzt eher, ich sag jetzt mal, am unteren Ende der Gewaltskala angesiedelt.
Verstehe.
Ja, also im Verhältnis zu der andere Henry Cavill-Film, der gerade rausgekommen ist, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, der ist deutlich blutiger und brutaler.
Ja gut, das ist ja aber auch von Guy Ritchie, der macht ja immer brutale Filme.
Genau, also auf dem Level bewegen wir uns definitiv nicht, sondern es ist alles ein bisschen gesetzter und entspannter und kann man ganz gut anschauen. Ist ein lustiger Film, ist ein spannender Film, hat ein paar Wendungen tatsächlich drin, die mich auch überrascht haben. Also ich habe das am Anfang nicht so erwartet, dass es so passiert, wie es passiert. Später wird der Film aber dann natürlich auch, es ist immer so ein bisschen, der schaltet immer so hin und her zwischen der Realität und diesem Pseudo-Film-Roman-Ding. Also du siehst halt dann auf einmal so, wie Henry Cavill mit Dua Lipa tanzt. Was halt alles irgendwie so voll unrealistisch und wie der sie rumwirbelt und hier und da weiß der, das sind Special Effects und Stuntman, was weiß ich alles. Und dann schneidet das aber dann halt wieder zu den realen Personen, die das wirklich machen. Und dann siehst du, dass das halt viel plumper und natürlicher ausschaut. Das heißt, die spielen schon sehr damit, dass du halt sagst, du hast halt eine Schießerei in der Realität. Und das Ganze wird quasi aber überblendet mit so einer völlig überzeichneten Filmschießerei.
Okay.
Und das macht den Film irgendwie sehr, sehr sympathisch und nett, weil du denkst, ah ja, ja, okay, hier, jetzt ist wieder so völlig jenseits von Gut und Böse und dann ist so Schnitt und du siehst halt dann, wie sie sich irgendwie so, keine Ahnung, behäbig durch die Gegend wuchten, anstatt irgendwie elegant rumzuspringen und dabei zu schießen. Es ist auf jeden Fall ein lustiger Film, wenn ihr irgendwie gute Unterhaltung sucht. Er hat mir gefallen, er hat Spaß gemacht und den kann ich wirklich relativ entspannt weiterempfehlen, weil, ja, der macht einfach Spaß.
Und okay, also eine Empfehlung von dir, wie ich es höre.
Genau so ist es. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf deine Unflexibilität beim 49-Euro-Ticket.
Ja, ich habe kein 49-Euro-Ticket.
Okay,
allerdings, ich schon. Ja, allerdings wollte ich vergangenes Wochenende zum Chiemsee fahren. Jemanden besuchen und habe ich dann nicht gemacht. Liegt jetzt aber nicht ein 49-Euro-Ticket. Aber ich dachte mir, okay, ich habe kein Auto an dem Wochenende. Frau nicht zu Hause mit Kind. Ich fahre mit dem Zug hin. Ist ja ökologisch und finanziell eigentlich vernünftig. Ist es aber nicht, weil ich habe mich am Mittwoch geguckt und guck mal so, was die Zugverbindungen kosten. Chiemsee, Regionalbahn irgendwie 29 Euro einfach. Mhm. Am Freitagnachmittag zurück auch 29 Euro, also knapp 60 in Summe. Dachte mir, okay, schaust du mal 49-Euro-Ticket, da kann ich ja auch alles machen. Da kann ich dann sogar noch mit der S-Bahn irgendwie zum Hauptbahnhof fahren, alles gut.
Das ist aber ein Abo, ne?
Nee, also du kannst es auch für einen Monat nur haben, musst das Abo aber kündigen. Und da kommt jetzt nämlich genau die Krux bei der Sache, was ich echt mal wieder super unflexibel finde. Ich hatte mir gedacht, ja, das kann ich ja vielleicht irgendwie am Tag vorher buchen, weil ich wusste noch nicht genau, findet es am Chiemsee statt, ja oder nein. Aber nee, es steht schon bei der Deutschen Bahn dabei, wenn du das buchst, dass sie dir sagen, es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis du dein Ticket hast. Da denke ich mal, okay, warum braucht es bei einer digitalen Buchung eines Abos 48 Stunden, bis ich ein digitales Ticket habe? Warum? Es macht für mich keinen Sinn, technisch gesehen. Also es liegt wahrscheinlich wieder, vielleicht muss da manuell jemand was ausdrucken, einscannen und wieder weitergeben. Also es ist jetzt leider zynisch und überspitzt, aber ich verstehe es nicht. Das ist ja mal das eine. Wahrscheinlich hätte es geklappt. Man kann das Ganze auch beim MVG buchen. Das
wollte gerade sagen, da habe ich meins.
Da geht's. Aber was bei beiden nicht geht, ich habe nur die zwei versucht, MVG und die Deutsche Bahn, ist, du kannst dieses Abonnement nur bis zum 10. eines Monats kündigen. Das heißt, die Kündigung für den nächsten Monat muss bis zum 10. des laufenden Monats eintreffen. Das heißt, wenn ich jetzt für den August, wo ich noch war, der letzte Freitag war der 30. August und der 31. war der Samstag. Für die hätte ich es gebraucht. Dachte mir, hey cool, dann buche ich für den August jetzt einfach dieses Monatsticket.
Du musst aber den vollen September bezahlen.
Da muss ich den vollen September bezahlen, weil die Kündigung hätte am 10. August dort sein müssen. Dann frage ich mich, warum braucht ihr 21 Tage um eine 21-tägige Kündigungsfrist? Warum? Und das hat dazu geführt, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Und das werde ich auch nicht machen, weil so ein, ich habe das Wort mir verkniffen, mache ich nicht mit. Weil das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch und Gängelung des Kunden und eine Unflexibilität. Und ich würde gerne einfach wirklich, ich habe nichts drüber gefunden, ich habe es gegoogelt, verstehen, wo einfach der Hinkelstein an der Sache ist, was dazu führt, dass man das tun muss. Muss da jemand wirklich dran arbeiten, 21 Tage lang die Kündigung abzuarbeiten? Ist ja. Sie haben keine Planungsrisiko, weil die Züge fahren so oder so. Ob die Tickets jetzt gekauft werden, ja oder nein, sie sind teilweise eh zu voll durch das 49-Euro-Ticket. Ich verstehe es nicht und
ja.
Ich sag's nochmal, es ist Mist.
Es ist halt im Prinzip darauf ausgelegt, dass die Leute das permanent durchbuchen. Für so eine Einzelreise ist das nicht ausgelegt, ja.
Ja.
Ja,
vielen Dank für nichts, kann ich damit sagen.
Oder schade. Das ist der Punkt, ja. Auch eine coole Sache, wenn mich nicht alles täuscht, ist, dass die irgendwann im Mai oder sowas, die MVG, glaube ich, irgendwelche Abrechnungssystemprobleme hatte. Das heißt, die haben halt mal dir zwar das Ticket gut geschrieben, also du hast das Ticket schon bekommen, aber sie haben kein Geld abgebucht. Mai, aha, Juni, Juli und haben dann Anfang August mal komplett einfach die letzten drei Monate abgebucht auf einen Schlag.
Aber haben dich vorher informiert hoffentlich.
Ich glaube, dass das alle mitbekommen haben zwischendrin. Also ich habe das selbst in der Zeitung gelesen, dass das passieren wird dementsprechend. Aber es ist halt schon heftig einfach so, weil wenn du Geld auf dem Konto hast, das ist halt mal schnell aus Versehen ausgegeben.
Klar.
Und dann kommen halt auf einmal irgendwie 150 Euro anstatt 50 Euro Belastung. Das Klar. ist schon auch nicht so geil.
Nee.
Ja. Naja, was will man machen?
Nix.
Ich habe tatsächlich, ich mache ja nebenbei nochmal einen Master. Also ich mache berufsbegleitend, studiere ich nochmal in Kufstein. Und als ich im ersten Semester das eingereicht habe, da haben sie mir es direkt abgelehnt. Und jetzt im zweiten Semester haben mir dann andere Studenten gesagt, dass sie ohne Probleme das Ticket, das Studententicket nehmen. Das heißt, ich kann jetzt auch, weil es ein Grenzbahnhof ist, weil ich in Kufstein studiere, mit meiner Studienbescheinigung das reduzierte Deutschland-Ticket bekommen. Und dementsprechend kriege ich das Ticket für 29 Euro als Student. Das buche ich einfach durch. Und in einigen Monaten hat es sich für mich auch schon gelohnt, weil ich halt nur einzelne Tage nach Kufstein gefahren bin und dann mit dem Zug statt mit dem Auto, weil ich jetzt vor einer Weile mal ganz weit nach draußen musste und dann halt im äußersten Bereich, also im, keine Ahnung, Tarifbereich ganz draußen, wo du dann für eine Fahrt ja schon 15 Euro bezahlst oder sowas. Also das hat sich für mich schon manchmal gelohnt, aber für 49 Euro, glaube ich, würde es sich für mich auch nicht durchgehend lohnen. So viel fahre ich nicht mit den Öffentlichen.
Ja.
Aber gut, ich habe jetzt auch mal geschaut, ich habe überlegt, ob ich letztes Wochenende nach Düsseldorf fahren soll, auf den Caravansalon, große Wohnmobilmesse, ob ich mit den Öffentlichen fahren soll. Wenn ich mit dem ICE fahre, 140 Euro in der zweiten Klasse, 6,5 Stunden oder so oder 5, 3 Viertelstunden. Also
das ist teuer.
Ist okay, aber teuer.
Hm.
Ja.
Kriegst man teilweise für die Strecke schon fast erste Klasse.
Ja, erste Klasse hätte 250 gekostet für die Strecke.
Krass, weil wenn ich nach Köln fahre, was ja fast die gleiche Strecke ist, da zahle ich, wenn ich rechtzeitig buche, 160 Euro.
Ja, ich war halt nicht rechtzeitig dran, sondern war so. Und dann ist das auch noch ein, wo natürlich viele Leute hochfahren, weil da die größte Caravan-Messe Europas stattfindet zu dem Zeitpunkt oder so. Naja, wie dem auch sei. Ich habe da nochmal geguckt mit dem Deutschland-Ticket. Da hätte ich dann zwischen 4 und 7 Mal umsteigen müssen und hätte irgendwie 10 Stunden gebraucht. Da habe ich mir gedacht, nee, ich bleibe am Wochenende einfach zu Hause. Naja, was soll's. Ich habe wieder einen Tech-Todesfall.
Schon wieder? Sie sterben ja wie die Fliegen.
Vor allem, was mich halt so langweilt ist und was mich echt, du hast ja so Hersteller, in die du Vertrauen hast. Und für mich ist normalerweise Bosch ein Hersteller, wo ich sage, ja, das ist okay, denen kann ich trauen. Wir hatten ja schon mal die Situation mit Osram, was ja auch ein deutscher Hersteller ist, der diese ganzen Smart-Lichter verkauft hat und dann irgendwann gesagt hat, ach, wir haben festgestellt, unsere Server sind so alt und scheiße, wir müssten sie neu aufsetzen, aber das ist uns irgendwie zu kompliziert. Wir schalten jetzt einfach unser komplettes Lightify-System ab. Alle Server fertig, tot aus. So, jetzt hast du Bosch. Bosch macht zum Beispiel, und das ist für mich jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich eine Wärmepumpe jetzt kaufen wollen würde, Bosch macht gerade groß Werbung mit Wärmepumpen. Ich würde den Teufel tun, eine Bosch-Wärmepumpe zu kaufen, und ich würde wahrscheinlich nicht mal eine deutsche Wärmepumpe kaufen, sondern wirklich bewusst irgendwas Chinesisches, weil ich mir dann sage, okay, scheiß drauf, wenn die Hälfte kostet, dann schmeiße ich sie halt einfach nach der Hälfte der Zeit weg, wenn der chinesische Hersteller nicht mehr da ist. Aber das Problem ist, es geht um den Spexor. Der Spexor ist ein Ding, was gerade so in Wohnmobilkreisen eben sehr viel beworben worden ist. Der Spexor ist ein kleines Gerät, der hat ungefähr so die Größe von, hat so eine leicht pyramidenförmige Bauart, ist an der Basis ungefähr so breit wie so eine 0,33er Cola-Dose und geht nach oben leicht zusammen. Und der Spexor ist ein Überwachungsgerät. So. Den stellst du dir in die Wohnung oder ins Wohnmobil. Und das Besondere an dem Spexor ist, der hat WLAN und er kann, also du bekommst das erste Jahr kostenlos, danach musst du es dazu kaufen, Mobilfunk. Du kannst den also in ganz Europa verwenden und zwar auch ohne WLAN, wenn du die Mobilfunkoption gebucht hast. Und dieses Gerät hat primär, wofür habe ich es gekauft, als Alarmanlage. Mhm. Weil, und das ist das Schöne an der Sache, der erkennt Einbrüche in 3 Sensoren. Bewegung, Luftdruck und noch irgendwas. Lautstärke. Also wenn jemand die Tür vom Wohnmobil aufbricht, es gibt ein Geräusch, es wackelt und der Luftdruck im Wohnmobil ändert sich durch das Öffnen der Tür. Und dann sagt der, sobald 2 Sensoren getriggert werden, schlägt er an.
Okay.
Und die Bewegung macht er aber über ein Gyroskop. Und das ist halt das Coole, dieses Ding hat keine Kamera drin. Das heißt, du hast keine Kamerabilder, also selbst wenn jemand das Gerät hackt, kann er das nicht als Kamera verwenden, weil überhaupt gar keine Kamera eingebaut ist. Und das ist natürlich ein sehr schönes Feature, tatsächlich für eine Alarmanlage, die quasi eine über Ultraschall und Gyroskop eine Bewegungsmeldung hat, die über die Lautstärke und eben den Luftdruck, und das finde ich sehr, sehr cool, alarmiert auch relativ zuverlässig. Das habe ich immer gemerkt, wenn ich die Alarmanlage scharf geschaltet hatte und dann ins Wohnmobil gegangen bin, ohne dass ich ihn ausgeschalten habe, weil ich es vergessen habe. Und du kannst den auch still alarmieren lassen. Dann steht der einfach auf dem Tisch und macht nichts. Das ist schon sehr cool. Und dann hat der noch so Features. Wie gesagt, du kannst Bonus-Sachen machen, zum Beispiel Luftqualität. Dann kriegt der automatisch auch die Pollen-Messwerte und die App warnt dich. Du kannst Brandgaserkennung machen, dass der dich alarmiert, wenn du, wenn halt wie ein Rauchmelder, bloß halt übers Handy dich alarmiert. Und der hatte auch so coole Sachen, dass zum Beispiel ich Temperaturschwellen anlegen kann, also über 30 und unter 5 Grad in meinem Fall oder unter 10 Grad, sodass ich merke, zum Beispiel, wenn ich das Wohnmobil, meine Heizung ist im Winter, wenn es sehr kalt ist, nicht immer so hundertprozentig zuverlässig. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag nicht im Wohnmobil bin, aber ich bin in der Nähe, dann sage ich halt, okay, bei unter 10 Grad im Wohnmobil würde bedeuten, die Heizung ist ausgefallen und die Temperatur fällt. Und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt schnell zum Wohnmobil und muss die Heizung neu starten, damit mir nicht das Wasser gefriert in den Leitungen und sowas, wenn ich bei Minusgraden unterwegs bin. Das ist schon sehr, sehr praktisch. So, und jetzt hat Bosch beschlossen, nö, den Spexor, den gibt's nicht mehr, und haben halt jetzt auch die ganzen Abos gekündigt. Und ich habe den sowieso, ich habe kein Mobilfunk-Abo mehr für den. Ich betreibe den ausschließlich übers WLAN. Ist nicht ganz so schnell, aber es funktioniert. Also der integrierte Mobilfunkchip alarmiert schneller. Da sprechen wir halt, ich meine, Alarmierung braucht 30 Sekunden, sonst würde sie bloß 5 Sekunden dauern oder so. Ist für mich alles in Ordnung, das passt. Ein Problem habe ich, nämlich, da sind wir wieder bei dem Thema Hardware. Das Ding hat offensichtlich oder meiner Meinung nach alle Sensoren verbaut, die es zur Brandgaserkennung braucht. Brandgaserkennung ist aber ein kostenpflichtiger Zusatzdienst. Das heißt, du zahlst 15 Euro im Jahr dafür, dass das Ding als Rauchmelder fungiert. Wenn du das nicht bezahlst, kriegst du keinen Rauchmelder. So, und jetzt stellen sie den Service ein. Und anstatt, dass sie dann die kostenfreien, in Anführungszeichen, Sachen, also die Sachen, die sowieso schon technisch möglich sind, dass sie die dann freischalten, die Funktion fällt einfach weg. Brandgaserkennung gibt es bei dem Gerät nicht mehr. Dass Mobilfunk aus technischen Gründen und Vertragsgründen nicht mehr geht, das sehe ich ein, aber ich sehe es nicht ein, dass das Ding Sensoren verbaut hat, die jetzt auf einmal deaktiviert werden und die du, weil es ein kostenpflichtiger Zusatzdienst war, kannst du es jetzt nicht mehr aktivieren. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt mit der App weitergeht, weil wenn ich keine App dazu habe, ist das Ding halt gebrickt. Also dann ist das Teil, du kannst es wegschmeißen.
Krass.
Ja. Ist halt, ich meine, gut, das Ding war jetzt nicht so ultra teuer im Vergleich zu Alarmanlagen, aber es sind trotzdem 250 Euro, die das Teil gekostet hat.
Ja.
Und ich kann es halt jetzt über WLAN und Bluetooth noch benutzen. Mir fällt das Thema Brandgaserkennung weg. Das ist scheiße. Definitiv. Aber ich kann es hoffentlich zumindest noch als Alarmanlage und Thermostat nutzen mit Temperaturwarnung. Ich bin gespannt, wann wir an den Punkt kommen, wo die App dann mit einem aktuellen Betriebssystem nicht mehr kompatibel ist, weil das wird irgendwann früher, also wahrscheinlich dauert das noch eine Weile, ich klopfe auf Holz, dass es lange dauert, aber es wird halt irgendwann der Punkt kommen, wo die Spexor-App nicht mehr mit dem aktuellen Android kompatibel ist und Klar. Dann ist das Ding halt tot und dann kannst du das Teil wegschmeißen.
Das ist wirklich bitter mit sowas, wenn das dann nicht unterstützt wird, aber die Bedenken habe ich bei vielen Services und Diensten. Mal schauen, wie viele Todesfälle wir noch haben.
Ja, und vor allem, es ist halt schlicht und ergreifend so, also an sich, ich finde, Bosch hatte ich immer sehr, sehr sympathisch im Kopf. Ich mag die Werbung, die Bosch fährt, dieses ganze Like a Bosch-Ding, ich finde es super geil, aber jetzt aktuell bin ich so angepisst, dass für mich der Kauf von Elektronikprodukten von Bosch, ich meine, da sprechen wir jetzt nicht über einen Akkuschrauber oder sowas, aber von allem, wo ich möchte, dass es langfristig funktioniert und wo ich auf irgendeine Server oder zentrale Software angewiesen bin, ist für mich Bosch jetzt erstmal gestorben.
Man muss halt sagen, Smart Home bei deutschen Unternehmen bist du generell, musst du aufpassen. Da muss halt anscheinend echt ein großer Konzern dahinter stecken, der das irgendwie stemmen kann. Den es halt ein Microsoft, ein Apple, ein Google, ein Amazon, die wird es halt
wahrscheinlich
in 10 Jahren noch geben.
Für mich nur noch Open Source.
Ja.
Das ist, ich habe immer mit Home Assistant so ultra zufrieden, was ich mit der Steuerung von dem Ding machen kann und ich bin halt nicht zentral. Ich habe tatsächlich ein altes iPad 2, das bei mir jetzt an der Wand hängt als Steuerzentrale für mein Smart Home und es funktioniert einwandfrei. Es ist einfach so cool. Ich brauche keine teure Hardware und es funktioniert einfach echt total entspannt. Und da kriege ich halt die ganzen offenen Standards rein. Meta, Zigbee und so weiter und so fort. Ja. Sonne hast du mitgebracht.
Richtig. Endlich kommt nach 6,5 Jahren das neue Album von meinem geliebten Rapper Curse. Wir hatten in den letzten 2 Ausgaben schon einen Track von ihm. Jetzt gibt's noch mal einen Track, der heißt Sonne. Passend zum Spätsommer. Wir haben noch gerade schöne Temperaturen. Wir zeichnen Montag auf, am Mittwoch, also in 2 Tagen kommt das Album. Ich freue mich riesig und wir hören uns jetzt mal einen Track an und dann sind wir auch wieder zurück.
Da sind wir wieder.
Genau, das war aus dem neuen Curse-Album Sonne. Aus rechtlichen Gründen leider nur auf Lora München und im im Podcast, Entschuldigung, können wir es nicht anbieten. Ich habe es aber in den Shownotes verlinkt und freut euch auf das Album. Das kommt am 6.9.
Und lustigerweise gehen wir jetzt von der Musik in die Stille.
Stimmt, habe ich. Rein. Es ist fast schon metaphorisch. A Quiet Place, Tag 1, ist das Prequel zur Science-Fiction-Horror-Filmserie von John Krasinski, den ich übrigens sehr cool finde, der unter anderem der Hauptdarsteller aus Jack Ryan ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, den Namen kenne ich doch.
Ja, das ist der sehr sympathische Hauptdarsteller aus der Amazon Prime Videoserie, Jack Ryan heißt er. Und der hat eine Horrorfilmserie geschaffen, wo er auch in den ersten 2 Filmen die Hauptrolle spielt, im A Quiet Place und A Quiet Place 2. Und nun gibt es A Quiet Place Tag 1, die, wie der Name sagt, Tag 1 die Vorgeschichte von allem, was danach passiert, erzählt. Und es geht um eine krebskranke Schwarze, die in New York lebt und einem Tagesausflug nach Manhattan mit ihrer kompletten Gruppe, die auch alle krebskrank sind, in einem Hospiz. Ihr Name ist übrigens Sam. Und sie sind dann quasi in einem Theater, wo ein Marionettenspieler spielt. Und als sie die dann irgendwie während der Vorstellung rausgeht, sieht sie am Himmel komische Meteoriten, die schon irgendwie auf die Erdkugel einschlagen. Ein Haufen Polizeiautos, Militärhubschrauber und Jets der amerikanischen Luftwaffe fliegen über New York drüber. Und dann merkt sie schon, irgendwas stimmt nicht. Und dann geht das Geschrei los und groß. Und dann sieht man eben diese Wesen, die auch in den anderen Quiet Place Filmen vorkommen, das sind Außerirdische, die durch Geräusche angelockt werden. Das heißt, wie der Name sagt, du musst still sein, a quiet place, ein stiller Platz. Und sobald sie irgendwie ein Geräusch hören, egal ob das ein Knacken von einem Ast ist, ein Atmen, ein Reden,
ein bellender Hund,
kommen sie und bringen dich sofort um. Also da gibt's nichts. Die sind dann sofort und machen dich platt. Und dann volle Panik irgendwie. New York wird dann auch abgeriegelt. Komplett.
Es gibt sind die nur in New York oder auf der ganzen Welt?
Es passiert auf der ganzen Welt. In späteren Quiet Place-Filmen, die danach spielen, ist die ganze Welt davon befallen, mit kleinen Enklaven, wo die Menschen sich quasi zurückgezogen haben. Das sind alte Luftschutzbunker, die hermetisch abgeriegelt sind, wo die Geräusche nicht nach draußen gehen. Weil sobald die Aliens das hören würden, würden sie versuchen, reinzukommen. Hm. Und
so ein bisschen wie die 28 Days Later Zombies.
Ja, das stimmt. Die sind ziemlich cool. Also die Filme, also gerade der erste Teil ist selbst, ich mag ja eigentlich keine Horrorfilme mehr, ist mir alles zu krass, aber die sind wirklich so spannend gemacht und so gut erzählt, dass ich die sehr ans Herz legen würde. A Quiet Place Tag 1 ist leider nicht mehr ganz so gut wie die Vorgänger, die ja eigentlich die Nachfolger sind. Jetzt wird's kompliziert. Ist trotzdem sehenswert. Sam, bei ihrer Flucht durch New York, sie ist ja krebskrank und eigentlich auch schon dem Tode geweiht, leider muss man sagen, trifft auf ihrer Flucht dann eben einen Briten, der in New York studiert und mit dem zusammen versucht sie dann eben zu fliehen, weil es gibt dann eben noch Evakuierungen, weil die Wesen können nicht über Wasser. Das heißt, Manhattan ist ja eine Halbinsel. Manhattan ist eine Halbinsel, ne?
Ist das nicht sogar eine Insel?
Das ist eine Insel. Manhattan ist eine Insel, sonst würde es keinen Sinn machen. Und alle Brücken, nämlich die Manhattan mit dem Umland verbinden, werden gesprengt durch die Luftwaffe und die Wesen können deswegen nicht abhauen. Sie sind aber dann trotzdem dummerweise eh schon irgendwo anders, aber das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und die Evakuierungspunkte sind eben die Fähren, wo dann das US-Militär versucht, noch die letzten Leute von der Insel Manhattan runterzubekommen, und sie versuchen eben dann auch zu einer Insel, eine Fähre zu kommen, um eben von der Insel runterzukommen. Das ist im Prinzip dann die Story, flüchte auch von der Insel Manhattan runter. Und dazu gibt es eben dann diverse Verfolgungsjagden und auch noch ein paar melancholische, dramatische Momente, wo sie dann eben Flashbacks hat zu ihrem verstorbenen Vater, wie er sie immer, der war Jazzpianist oder Musiker, zu Auftritten mitgenommen hat, und dann erleben sie das alles nochmal zusammen irgendwie nach und Pizza essen und so. Ich will nichts spoilern. Es ist schon emotional und es ist auch spannend alles gemacht, hat mich aber, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht mehr so abgeholt wie Teil 1 und 2. Trotzdem würde ich jedem diese Serie an spannenden Filmen einfach mal ans Herz legen, weil sie sind schon irgendwie cool. Also sie haben schon eine gewisse Atmosphäre. Ja.
Cool. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du einen Fernseher gekauft hast, den an die Wand gehängt hast, und dann hing der da ohne Probleme, hat gemacht, was er sollte, bis du ihn verkauft hast?
Ja, aber du weißt ja, dass ich meine Fernseher meistens nicht lange behalte. Deswegen.
Darum geht's gar nicht. Also es geht einfach nur darum, dass das Ding da ist und einfach mal funktioniert.
Ja, das stimmt.
Weil ich habe mir ja einen neuen Fernseher gegönnt. Super Sonderangebot bekommen, Philips mit Ambilight und alles drum und dran. Ich will seit 15 Jahren einen Ambilight, und ich habe jetzt einen riesigen Philips-Fernseher gekauft für wirklich wenig Geld. Also der war mittel dreistellig für einen 65-Zoll-Fernseher, 60 Zoll, irgendwie sowas. Also
65.
65 für unter 800 Euro. Also das war wirklich, ich glaube, ich habe knapp 720 Euro gezahlt oder sowas für einen 65 Zoll 4K UHD, Ambilight, alles drum und dran. So, und dann ging's los, weil der hat ja einerseits, ich habe mir diesen Fernseher nur wegen dir gekauft, weil du gesagt hast, dann läuft Cyberpunk besser.
Nur wegen Cyberpunk und
genau,
mir.
Genau, weil wir sind bei Cyberpunk, da gibt's ja die, wenn man Raytracing anmacht, hat der ja variable Framerate. Und mein alter Fernseher konnte variable Framerate nicht, und deswegen hat, also sobald ich das, ich glaube, Raytracing angemacht habe, hat der Fernseher, ist das Spiel komplett eingebrochen und hat halt scheiße ausgeschaut. So, dann habe ich ewig überlegt, und dann habe ich zufällig diesen Fernseher gefunden, der das hatte. Okay, so, der kann jetzt 120 Hertz und kann variable Framerate. Aber dann habe ich das halt angeschaltet, beides, dann war das Bild halt rosa.
Ich weiß.
Aber das Bild fucking rosa. Einfach nur, du hast beides angemacht. Du konntest mit 120 Hertz spielen, kein Problem. Du konntest mit variabler Framerate spielen. Ich habe den Fernseher natürlich gekauft, genau 2 Missionen, bevor ich alle Nebenmissionen in Cyberpunk durchgespielt hatte. Also ich habe es dann ausprobiert und war dann irgendwie quasi 2 Stunden später fertig mit Cyberpunk, was natürlich wieder mal grandioses Timing auf meiner Seite war.
Naja.
Auf jeden Fall konnte ich nicht VRR, Variable Refresh Rate, und 120 Hertz anschalten, sondern nur immer eins von beiden. Oder HDR war das. Irgendwas. Also 2 Sachen konnte ich nicht kombinieren, sonst war das Bild kaputt. Hat dann auch einen Monat gedauert oder so. Dann kam ein Software-Update. Dann ging das wieder. Und jetzt macht mein Fernseher halt regelmäßig Software-Updates. Und das Geile ist, mit jedem Software-Update, wo sie irgendwas fixen, brechen sie irgendwas anderes kaputt. Und zwar wirklich massive Scheiße.
Wie denn?
Also ich habe das Problem, ich habe ja eine Harmony-Fernbedienung, die alles steuert. So, und bei meinem alten Fernseher, bei dem LG, hat es auch wunderbar funktioniert. Ich habe da eine Szene, die heißt Shield, dann ist es halt so für Netflix und so. Ich habe eine Szene, die heißt Xbox, dann schaltet er automatisch die Eingänge um. Jetzt ist dieser Philips-Fernseher nicht kompatibel mit der Harmony, weil die, also ich habe dann mit Philips und Logitech geschrieben, und dann hat Logitech gesagt, schick uns mal die Hex-Tabelle. Dann habe ich bei Philips die Hex-Tabelle angefragt. Dann haben die mir irgendwas anderes geschickt, und auf jeden Fall, es geht nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach nur die Shield an, und ich kann am Fernseher mit der Harmony keine Kanäle umschalten. Also ich mache die Shield an und schalte dann einfach von HDMI auf HDMI, von HDMI 1 auf HDMI 2 um. So. Jetzt war es aber so, dass tatsächlich, sagen wir mal, jedes dritte bis fünfte Mal, wenn ich einfach nur meine normale Szene angeschalten habe, ist der Fernseher einfach schwarz geblieben. Also der war schon an, aber er hat kein Bild gezeigt, obwohl die Shield an war. Dann hat es vielleicht 20, 30 Sekunden gedauert, dann hat der Fernseher sich neu gestartet, dann war Bild da. Dann habe ich umgeschaltet auf die Xbox, das hat funktioniert, aber sobald ich dann ins Spiel reingegangen bin, dann stellt die, sobald du ins Spiel gehst, sagt die Xbox ja, hey, ich spiele jetzt, und stellt dann bestimmte Änderungen ein.
Ja, die macht den Game Mode
aktiviert. Genau, die macht den Game Mode an. Dann habe ich am Fernseher auch gesehen, Game Mode aktiviert, So, und dann gehe ich im Spiel in den Menü rein und wenn du dann zum Beispiel sagst, du möchtest die DLCs sehen, also den Download-Content, dann springt der aus dem Game-Mode
ins
raus.
Ins Xbox-Menü ins und dann genau. Ist ALLM deaktiviert.
Ist der Fernseher ausgegangen, nicht mehr angegangen.
Was?
Und das war jetzt echt über Wochen und Monate hinweg. Bei jedem dritten Einschalten hat es eine Minute gedauert, bis er sich irgendwann mal gnädigerweise von selbst neu gestartet hat, damit er ein Bild anzeigt. Wenn er vom Spiel in den Spielmodus kein Problem, aus dem Spielmodus raus, abgestürzt. Und jetzt habe ich mir dann irgendwann gedacht, so okay, es wird immer schlimmer, mach mal nochmal ein Update, weil normalerweise habe ich ihn so eingestellt eigentlich, dass er Software-Updates automatisch lädt, hat er natürlich nicht gemacht, das heißt, ich habe jetzt nach einem Software-Update gefunden und habe halt so eine Minor-Version gefunden, also ich war halt so, keine Ahnung, auf X35 und jetzt bin ich halt auf X42 gestiegen oder sowas, also es ist schon ein größerer Versionssprung und jetzt aktuell läuft er wieder stabil. Aber wie man mit einem, also ich meine, weißt du, das ist ja kein Rack, also ich meine.
Es ist halt auch super nervig, also wer will sich denn damit beschäftigen, vor allem das soll doch laufen, also wenn es denn mal gefixt ist, dann soll es
ja jetzt auch nichts Neues.
Das ist halt auch nichts Neues, also ich meine, Es gibt ja jetzt schon länger Fernseher und Flachbildschirme und die Xbox und solche Geschichten sind ja jetzt auch schon länger. Die Technik ist 5-6 Jahre alt.
Ja, eben, also HDMI umschalten und so ist ja jetzt auch nicht so das mega, mega Drama eigentlich. Also es ist faszinierend, wie viel Scheiße man bauen kann bei der Software von Fernsehern und wie Philips es schafft, jedes Software-Update irgendwie, wenn sie eine Sache beheben, andere Sachen damit kaputt zu machen.
Ja, sie machen sich damit keine Freunde, man hat ja vor allem noch mal Bammel, wenn das nächste Update kommt, wird es dann schlechter, also das sollte nicht passieren.
Nats, erzähl mir von den Drachenreitern.
Ja, House of the Dragon Season 2. Ich nehme es vorweg. Es ist mit einer der geilsten Serien, die ich wieder seit Jahren gesehen habe. Ist wirklich so.
Hast du Game of Thrones gesehen?
Natürlich. Okay. Es ist nicht so gut wie Game of Thrones. Wir nehmen jetzt bei Game of Thrones bitte mal diese nicht gute Staffel 8. Die nehmen wir jetzt mal raus in sowieso. Der Betrachtung. Immer. Es ist eine super Serie. House of the Dragon ist nicht so gut wie Game of Thrones. Das ist auch wirklich schwer, aber es ist verdammt gut und auf jeden Fall sehenswert. Und es gibt ja auch viele, die sagen, ja, es ist nicht Game of Thrones. Nein, es ist eine Side-Story oder die Vorgeschichte zu dem Ganzen. Und das macht sie verdammt gut. Und warum finde ich das so toll? Ich finde die zweite Staffel auch nochmal wesentlich besser als die erste. Die erste fängt leider auch wieder ekelhaft an, so dass ich mir dachte, das will ich nicht sehen, das schaue ich mir nicht weiter an, habe mich Gott sei Dank zur zweiten Folge durchgequält. Und dann wird es auch wieder ein bisschen humaner, nicht mit so ekelhaften Szenen. Die Charaktere werden erwachsener, die Handlung springt dann relativ schnell in die Zukunft. Und Staffel 2 spielt eigentlich nicht mehr in so einem großen Zeitumfang und die Charaktere sind schon alle erwachsen und ausgewachsen und sie sind einfach cool. Also gerade der Damien, der mit so ein halb guter, aber halb böser Charakter ist, mit seinem blonden Haaren, der Gesichtsausdruck von dem Typen, der hat so viel Charisma und auch die beiden Königinnen, Alicent Hightower, die quasi auf der einen Seite steht und dann Rhaenyra Targaryen, die auf der anderen Seite steht, die alle Drachenreiter sind und diese eine Fehde haben, das wird so cool erzählt und es sind so epische Szenen mit dabei. Also ich kann leider auch nicht so viel spoilern, weil ihr es unbedingt schauen solltet, aber da kämpfen Drachen in der Luft bei Schlachten gegeneinander und das ist einfach so episch inszeniert und es ist nicht so krass wie bei Game of Thrones, dass man sagt, oh krass, jetzt ist wieder ein Charakter gestorben. Also was bei Game of Thrones ja gefühlt jede Folge passiert, wo du denkst, oh, ein Hauptcharakter stirbt. Oh krass, dem wird der Kopf abgetrennt. Oh, jetzt, also das ist ja eine Überraschung pur. Das ist jetzt House of the Dragon nicht, aber es ist trotzdem eine politisch Intrigengeschichte mit bombastischen Szenen und Set-Artworks. Und es wirkt nichts billig in dieser Show. Es wirkt weder die Musik, weder die Ausstattung, weder die Visual Effects. Die waren in der ersten Staffel noch teilweise nicht so gut, aber in der zweiten sind sie besser. Der Schnitt, die Kamera, die Ausstattung, die Beleuchtung. Es wirkt alles absolut hochwertig. Das ist wirklich High-Class-Fernsehen oder Streaming-Technologie, wie es sein sollte heutzutage. Und unbedingt anschauen. Also ich war schwer begeistert. Das Einzige, was ich schade fand, ist, dass es nach 8 Folgen zu Ende ist. Und die 8. Folge endet und ich dachte mir, ach, wie ist die Staffel jetzt vorbei? Das war für mich dann so mittendrin. Also es war kein richtig krasser Cliffhanger, den man so nach einer Staffel erwartet. Ich dachte, da kommen auch nur 2 Folgen, weil ich glaube nämlich, die Staffel vorher hatte 10. Die hat jetzt nur 8. Da habe ich mir gedacht, das hätte man etwas epischer machen können. Aber okay, ich freue mich auf eine dritte Staffel.
Ist da schon eine Aussage dazu getroffen?
Kommt, ja, natürlich, oder? Die kommt. Amazon. Die wurde schon, was?
Amazon ist das, ne?
Nee, ist HBO.
Ah, ich dachte, House of the Dragon ist von Amazon.
Nee, das, ach, ist,
das ist die Herr der Ringe-Geschichte. Ja, ja, ja.
Du meinst die Ringe der Macht.
Die Ringe der Macht, ja, 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 genau.
Ja, die Ringe der Macht, da habe ich auch die erste, da komme ich noch
dazu. Brauchen wir nicht drüber reden, genau, nee, ich habe es verwechselt gerade. Ja, ich dachte, ja, ja.
Naja, wie gesagt, läuft in Deutschland bei Sky, weil Sky ja noch alle HBO-Serien quasi exklusiv hat. In anderen Ländern läuft es auf Max, das ist der Streaming-Service von HBO, der hieß mal HBO Max. Der irgendwann auch, glaube ich, 2026 nach Deutschland kommen soll. Und genau, in dem Sinne unbedingt angucken.
Alles klar. Ja. Dann kommen wir zu meinem letzten Thema. Ich musste gerade gucken, ob ich noch einen Jingle brauche. Aber nein, keinen Jingle mehr. So.
Das ist jetzt auch ein Highlight von dir, oder?
Nathan.
Ist das nicht ein Highlight? Sind alles nicht unsere beiden Highlights, oder?
Ja. Also, man schreibt es N8N.
Das heißt Nathan.
Nathan. Ich glaube Nathan. Ja. Ist auch wurscht, wie es heißt. Das ist total geil. Du kennst bestimmt noch If This Then That.
Ja.
Genau. Also, wenn.
Wurde es nicht von Apple gekauft?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es unterdessen kostenpflichtig. Also, wenn das passiert, dann mach das und das und das. Und das ist ziemlich cool. Das Problem ist, es gibt viele solche Dienste. Also ich glaube, Pebble ist einer, Zapier ist einer, wo du verschiedene Dienste kombinieren kannst. Und Nathan ist das Ganze halt als Open-Source-Version. Es gibt davon eine Cloud-Version und du bist auch sehr schnell in der Größenordnung, dass du das bezahlst. Ich habe das Ganze jetzt allerdings, das hat dann einen etwas eingeschränkten Funktionsumfang, ist aber kostenlos als Docker-Container auf meinem NAS installiert. Das heißt, das Ganze läuft jetzt hier bei mir im Büro auf unserem eigenen kleinen Server. Das heißt, ich weiß auch, wo meine ganzen Daten gespeichert sind. Ich gebe die nicht an einen externen Dienstleister weiter und ich habe keine monatlichen Fixkosten dafür. Das ist halt das, was mir wichtig war. Und was kann man jetzt damit machen? Ich habe ja zum Beispiel ein Problem. Ich möchte ja überhaupt nicht wichtig sein und dann gerne kann mich einfach alle ignorieren. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Dinge nur funktionieren, wenn ich mich drum kümmere. Deswegen zum Beispiel, wenn ich im Auto bin, habe ich immer die Angst. Die ist unbegründet und ist totaler Schwachsinn, aber ich habe halt immer die Angst, dass es könnte ja jetzt irgendeine wichtige E-Mail kommen und wenn ich darauf nicht in 2 Stunden antworte, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes.
Fear of missing out?
Ja, das weiß ich nicht. Es geht halt eher so mit, dass halt dann Kunden sauer sind und dann irgendwelche Aufträge zurückziehen oder irgendwie sowas. Davor habe ich halt Angst. Die ist mit Sicherheit nicht begründet, weil bei uns alle so schlau sind, dass wenn es was wirklich zeitkritisches ist, rufen sie an. Aber es ist einfach eine Sache, die, wenn ich halt dann Auto fahre und ich mache dann irgendwo eine 5 Minuten Pinkelpause, dann ziehe ich halt das iPad raus und check schnell meine E-Mails so in der Richtung. Das ist halt total nervig und das ist auch nicht entspannt.
Nee.
Und was ich jetzt mit Nathan gebaut habe, ich zeig dir das jetzt mal schnell, weil das ist so ein bisschen.
Ich kann ja live kommentieren, was ich sehe.
Genau.
Es geht ein Fenster auf.
Genau, es geht ein Fenster auf und du siehst jetzt hier mehrere Workflows. Und ich habe jetzt hier die hohe Kunst dessen, was ich gerade machen will. Also, und das, wir sind jetzt auf einem, wie so ein Zeichenbrett, und da sind jetzt einfach verschiedene Logos drauf. Und ich muss da nichts programmieren, sondern ich kann hier auf Plus drücken und dann habe ich die Integration und ich kann über 400 verschiedene Dienste integrieren.
So. Wie heißt das Tool nochmal?
Nathan. N8N. Okay. Mhm. Also man findet es auf n8n.io. Und was du jetzt hier siehst, ist, der Trigger checkt meine E-Mails. Dann kommt eine If-Anwendung, also wenn, dann. Wenn im Empfänger meine E-Mail-Adresse steht. Also es muss eine E-Mail sein, die an mich gerichtet ist. Nicht, wo ich im CC bin, sondern ich muss der Hauptansprechpartner.
Du musst angesprochen sein.
Genau. Dann kommt als nächstes der Absender-Check. Das Ganze löst nur aus, wenn der Absender von einer bestimmten Firma ist. Also @Kunde 1, @Kunde 2, @Kunde 3. Einer von denen.
Kannst du da Prioritäten setzen?
Nein, das ist einfach nur, wenn du von dem kommst. Also du siehst hier, ich kann das jetzt öffnen. Und dann siehst du, wenn der Absender beinhaltet @Firmenname 1, @Firmenname 2. Es muss nur eine von diesen Dingern zutreffen. Dann schiebt er die E-Mail weiter. Und jetzt kommen 3 Dinge. Ich habe mir einen Telegram-Chatbot gemacht. Das heißt, der Inhalt von der E-Mail wird dann dynamisch, dann kommt, bekomme ich in meinem persönlichen Chatbot, der schreibt mich an und sagt, du hast eine E-Mail von Absender, Betreff, so und so, Inhalt, so und so. Und kopiert mir quasi das alles auf mein Handy und ich sehe auf dem Handy direkt, ich habe eine E-Mail von so und so. Das heißt, ich muss meine E-Mails nicht mehr abrufen, sondern wenn mir eine wichtige Person eine E-Mail schreibt, kommt die auf meinem Handy als WhatsApp, als Telegram-Nachricht an. Jetzt ist es aber so, dass ich ja eventuell im Auto bin und da kann ich ja keine Nachrichten lesen. Also schiebe ich diese E-Mail auch zu OpenAI, lass sie Text-to-Speech verarbeiten und schicke sie dann als Telegram weiter. Auch als Telegram, das heißt, ich bekomme zwei Nachrichten. Eine mit dem Klartext und eine mit einer MP3-Datei, wo die E-Mail mir vorgelesen wird.
Cool.
Und hier, die zwei Sachen sind deaktiviert momentan, die Wege, weil wenn ich im Büro bin, brauche ich das nicht. Ich habe das jetzt momentan nur laufen zu Testzwecken und habe deswegen keine Audio. Und dann gibt es noch die Abwesenheitsnotiz, wo ich mir dann eine etwas lustigere Abwesenheitsmeldung gemacht habe, die halt dann begrüßt mit Hallo Absender, also da wird dann auch dynamisch der Absendername eingesetzt, was du bei Absender, bei solchen Nachrichten normalerweise auch nicht hast, und dann heißt es halt hier im Endeffekt, hey, ich lese meine E-Mails mit Verzögerung, wenn es irgendwas ist, was dringend ist, bitte ruf mich an.
Wo läuft denn dieses nun? Auf welchem System?
Auf meinem NAS, auf meiner Synology. Okay. Genau, das läuft hier auf meiner Synology.
Okay.
Dann habe ich mir jetzt noch den Sammelfeed, ein Sammelfeed-Update gebaut. Also wir haben ja verschiedene XML-Feeds. Und genauso ist es so, der checkt jetzt auch den XML-Feed alle 15 Minuten. Und sobald die Veröffentlichung der neuen Sagwas-Episode im Sammelfeed ankommt, schickt er mir eine Nachricht inklusive Episodenbild. Und wir haben ja auch hier Paperless, also so ein System, wo ich meine Rechnungen digitalisiere.
Dokumentenmanagement.
Genau, und alle E-Mails, also ich habe jetzt hier angefangen, dass ich sammle, dass E-Mails von bestimmten Absendern, also diese ganzen Rechnungen, die kommen, wenn ich weiß, dieser Absender schickt mir Rechnungen, dann schicke ich die automatisch weiter in mein Dokumentenmanagementsystem. Cool. Sodass die halt dann ist es immer so, weißt du, weil die Buchhaltung, also jetzt momentan bin ich der Flaschenhals, also es kommt eine E-Mail an, die liegt in meinem Posteingang und ich muss sie dann hochladen ins Dokumentenmanagement und so kann ich mit der Zeit Abläufe bauen, wo die E-Mails dann quasi automatisiert ins Dokumentenmanagementsystem weitergeleitet werden, sodass ich nicht mehr, also dass auch wenn ich mal zwei Tage oder einen Tag meine E-Mails nicht checke, dass die trotzdem weitergeleitet werden und die Buchhaltung die Rechnungen trotzdem sofort sieht.
Ziemlich cool.
Und das ist jetzt nur die E-Mail-Geschichte, die ich gemacht habe. Also du kannst da halt auch, also die haben 400 Dienste, die da angeboten sind. Und da siehst du halt, da ist Adobe dabei, da ist, was gibt's denn hier alles? Also n8n.io ist das Ganze und das funktioniert halt ganz viel über JSON, aber es ist ganz viel so mit Drag and Drop. Also du baust den ersten Punkt ein und sagst, okay, hier ist eine E-Mail. Und dann kannst du quasi den nächsten Schritt einbauen und du siehst, im nächsten Schritt sehe ich dann Input, Output. Also ich sehe quasi, ich habe meinen Schritt und auf der linken Seite sehe ich alle Felder, die diese E-Mail hat. Und wenn ich dann mir das von raussuche, klicke ich das von einfach nur an und ziehe es rüber. Und dann übersetzt der das automatisch in JSON. Also ich muss da nichts tippen. Ich muss nur per Drag and Drop das hin und her ziehen.
Sehr angenehm.
Ja, und du siehst hier, da sind Integrationen für. Ich benutze das über IMAP, das ist sehr limitiert. Das geht auch mit vielen anderen Dingen, also mit Gmail, Outlook, alle möglichen Sachen.
Krass. Sehr cool. Das hat mich beeindruckt.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Richtig.
Bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Monat. Ciao, ciao.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt. Ciao.